Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Luis Paulitsch, hallo.
Hallo Luis, hier ist Holger.
Servus.
Ich rufe an wegen Medien in Österreich unter besonderer Berücksichtigung einer Regierungsbeteiligung oder möglichen Regierungsbeteiligung der extremen Rechten. Du bist nicht nur Zeithistoriker und Medienethiker, sondern auch Chief of Staff bei der Datum-Stiftung. Was ist das für eine Stiftung? Was macht die?
Die Datum-Stiftung wurde erst im vergangenen Jahr gegründet. Wir hatten das Gefühl, dass es in Österreich eine neue Institution braucht, die den unabhängigen und seriösen Journalismus weiterhin absichert oder ihn entsprechend finanziell unterstützt, weil wir haben auch in Österreich das Problem, dass einerseits immer mehr Medien in ökonomischen Schwierigkeiten sind und andererseits eben wir auch autoritäre Entwicklungen im Medienbereich wahrnehmen. Und insofern haben wir gefunden, es braucht eine neue Stiftung, die systemisch dort agiert, wo sie im Journalismus gebraucht wird.
Wo genau wäre das?
Das ist zum Beispiel im Bereich der Aus- und Weiterbildung, im Bereich der Innovationsförderung. Wir sind jetzt Mitinitiator des Media Forward Fonds, der erstmalig jetzt Förderungen im deutschsprachigen Raum ausgeschüttet hat, oder auch im Bereich der Rechtshilfe. Also wir wollen zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten unterstützen, die von Slap-Klagen bedroht werden.
Also Klagen, die eigentlich darauf angelegt sind, die Leute mundtot zu machen und nichts anderes.
Genau, weil wir haben das in Österreich auch in der Vergangenheit immer wieder schon vereinzelt beobachtet und wir befürchten, dass das in den nächsten Jahren noch zunehmen könnte.
Aber warum braucht es eine Stiftung wie euch? Die Medien können sich doch selbst um ihre Angelegenheiten kümmern.
Naja, weil wir sehen in Österreich sowohl ein Markt- und Staatsversagen. Wir sehen das Marktversagen dahingehend, dass immer mehr Werbepartnerinnen und Partner ins Internet abwandern. Das heißt, die Medien verlieren sowohl an Leserinnen und Leser wie auch an Werbekunden. Und andererseits sehen wir aber in Österreich auch ein Staatsversagen, weil die Medien sehr abhängig geworden sind von der Politik und die Politik bislang nicht gewillt ist, diese Abhängigkeiten zu beseitigen. Das zeigt sich in Österreich insbesondere durch die Inseratenpolitik, auf die wir vielleicht dann noch eingehen werden. Und deswegen haben wir den Ansatz, wenn weder der Markt noch der Staat derzeit den Journalismus so weit absichern kann, dass er unabhängig ist, dann braucht es die Zivilgesellschaft und in dem Fall die Philanthropie.
Inseratenpolitik würde ich jetzt so verstehen, dass bestimmte politische Player über das Vergeben von Werbebudgets entscheiden, welche Zeitung lebt und welche nicht. Das passiert bei euch.
Das passiert in Ansätzen, würde ich sagen. Es hat sich in Österreich in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten die Praxis eingebürgert, dass die Politik bzw. Regierungsministerien oder auch die Stadt Wien sehr hohe Inseratenbuchungen bei klassischen Medien vornehmen. Das führt zum Beispiel in Wien dazu, dass wir im Unterschied zu den meisten anderen Großstädten nach wie vor U-Bahn-Zeitungen haben, weil die Politik sehr viel Geld in die Hand nimmt, um diese Medien mitzufinanzieren. Jetzt könnte man ja sagen, an sich ist es ja nicht schlecht, dass dem Staat Österreich die Sicherung der heimischen Medienbranche ein Anliegen ist. Das Problem ist, es gibt nicht ausreichend Kriterien, die dafür sorgen, dass diese Inserate nach transparenten, nachvollziehbaren Kriterien vergeben werden. Das heißt, eigentlich liegt es in der Hand des jeweiligen Ministers oder der Ministerin, in welchem Medium und in welcher Höhe schalte ich Inserate, was natürlich die Gefahr von Missbrauch oder zumindest einer Gefälligkeitsberichterstattung birgt. Denn wenn ein Minister in meinem Medium enorm viele Inserate schaltet, dann werde ich mir vielleicht überlegen, ob ich beim nächsten Regierungsskandal so kritisch über ihn berichte.
Gibt es Hinweise oder Beweise dafür, dass dieser Missbrauch, diese Gefälligkeitsberichterstattung tatsächlich stattfindet?
Also es wird von den Medien selbst in Abrede gestellt. Also man verweist auf seine Unabhängigkeit, seine Redaktionsstatute. Aber einer der letzten Bundeskanzler Österreichs, Sebastian Kurz, ist zurückgetreten wegen dem Vorwurf der Inseratenkorruption. Also wir haben in der Vergangenheit immer wieder Fälle gehabt, nicht nur bei Sebastian Kurz, wo der Vorwurf im Raum stand, dass Inserate in wohlwollenden Medien geschalten wurden. Und das ist seither ein Thema, das die Öffentlichkeit beschäftigt, wo jedoch die Politik bislang nicht gewillt scheint, diesen Eindruck der Inseratenkorruption, sagen wir mal so, zu beseitigen.
Das sind jetzt die privaten, die werbefinanzierten Medien. Aber also aus meiner Perspektive ist euer System genauso wie unseres, also dual, öffentlich-rechtlich beitragsfinanziert, daneben die privaten Medien.
Ja.
Welches Problem hat dann der öffentlich-rechtliche Rundfunk?
Naja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist in Österreich eigentlich noch immer ganz gut angesehen und noch sehr dominant im Vergleich jetzt auch zu anderen Ländern. Also der ORF genießt nach wie vor bei einem größeren Teil der Bevölkerung ein Vertrauen. Der ORF hat sich bisher allerdings durch eine Geräteabgabe finanziert. Das heißt, jeder, der einen Fernseher oder ein Radio hatte, musste eine ORF-Gebühr zahlen. Und vor 2 Jahren hat der Verfassungsgerichtshof entschieden, diese Regelung ist nicht mehr zeitgemäß und damit auch verfassungswidrig, weil eben im Zuge der Digitalisierung immer mehr Menschen auch öffentlich-rechtliche Inhalte konsumiert haben, die weder über ein Radio noch über einen Fernseher verfügen. Das hat dazu geführt, dass die Regierung aus ÖVP und Grünen, unsere letzte Regierung, vor etwa 1,5 Jahren beschlossen hat, eine Haushaltsabgabe einzuführen. Die ist, glaube ich, ähnlich wie in Deutschland. Das heißt, jetzt zahlt jeder Haushalt für den ORF. Das sind, glaube ich, im Monat 15 Euro. Und das wurde, würde ich sagen, im Wahlkampf ein ganz zentrales Thema bei einer Partei, nämlich der FPÖ, die ganz massiv gegen diese Haushaltsabgabe kampagnisiert hat.
Und die ist komplett dagegen. Das heißt, sie wollen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Prinzip abschaffen. Oder was haben die vor?
Sie will ihn nicht explizit abschaffen, aber sie hat immer wieder im Wahlkampf ganz klar gesagt, wenn wir an die Regierung kommen, dann wird die Haushaltsabgabe abgeschafft. Man möchte künftig den ORF aus dem Staatsbudget finanzieren. Und der Leitsatz war, wir wollen aus dem Rundfunk einen Grundfunk machen. Das heißt, man möchte weitere Einsparungen beim ORF vornehmen und einen verschlankten ORF, so bezeichnen sie das.
Der dann aber doch ein Staatsfunk wäre. In dem Moment, wo der aus dem laufenden Haushalt finanziert wird, hat die Partei, die über den laufenden Haushalt bestimmt, oder diejenige Macht im Staate, die über den laufenden Haushalt bestimmt, auch die Macht über den Sender. Gibt es da irgendwelche Pläne, das abzusichern? Also man könnte es ja, weiß ich nicht, über irgendwelche Verfassungszusätze oder so absichern. Gibt es da Pläne?
Also es deutet derzeit sehr viel darauf hin, dass wenn eine Koalition aus ÖVP und FPÖ zustande kommt, dass dann auch die Haushaltsabgabe abgeschafft wird und künftig das aus dem Staatsbudget finanziert wird. Es gibt Bedenken dagegen, auch wenn man sich das Urteil des Verfassungsgerichtshofs genau durchliest, dann wird eigentlich schon in die Richtung argumentiert, dass es weiterhin einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk bräuchte im Sinne der Verfassung, aber wir sind uns nicht sicher derzeit, ob die ÖVP hier nicht mit der FPÖ mitgeht, weil, das wissen wir auch, es gibt auch innerhalb der ÖVP sehr viele Politikerinnen und Politiker, die mit dem ORF unzufrieden sind, die sich ungerecht behandelt fühlen. Und bei den Koalitionsverhandlungen mit SPÖ und NEOS, die jetzt bis zuletzt stattgefunden haben, wurden jetzt auch schon Forderungen bekannt, dass man zum Beispiel einen Sender streichen wollte im ORF, dass man den Radiosender FM4 abschaffen wollte. Also es ist auch bei der ÖVP leider anzunehmen, dass sie da zu sehr vielen Kompromissen mit der FPÖ bereit sein wird.
Du redest so über eine Koalitionsverhandlung, die sind dann mit NEOS und müssen gescheitert. Also für unser eins, also hier in Deutschland, ist es noch einigermaßen überraschend, dass eure Rechten, also die ÖVP mit euren extremen Rechten der FPÖ zusammengehen will. Ist das für einen Österreicher eigentlich genauso überraschend?
Nein, ich glaube, das ist deutlich weniger überraschend, weil die FPÖ schon seit Jahrzehnten eine Partei ist, die anschlussfähig ist. Vor allem die ÖVP ist in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder mit der FPÖ in Koalitionen gegangen.
Aber die haben das doch vorher ausgeschlossen gehabt.
Sie haben es bezüglich Herbert Kickl ausgeschlossen gehabt. Und das ist das, was derzeit alle überrascht, dass die ÖVP eigentlich in den vergangenen Tagen eine 180-Grad-Drehung hingelegt hat, dass sie nämlich im Wahlkampf explizit gesagt hat, mit Herbert Kickl sicher keine Koalition. Sie wurde als Sicherheitsrisiko bezeichnet von Karl Nehammer, aber auch von anderen ÖVP-Politikern. Und ein lustiges Beispiel, es wurden zum Beispiel Taschentücher von der ÖVP verteilt, wo oben stand, das werden sie brauchen, wenn Herbert Kickl Kanzler ist. Also es war ein zentrales Wahlkampfthema bei der ÖVP, dass man sie wählen soll, damit Herbert Kickl genau nicht Kanzler wird. Und jetzt in den vergangenen Jahren hat man gesehen, man ist da offenbar sehr elastisch, wenn es um Wahlkampfversprechen geht. Und das ist jetzt auch die Frage, die sich alle ein wenig stellen, inwieweit hat die ÖVP da nicht auch einen Fehler begangen, weil was kann man ihr dann überhaupt noch glauben, wenn gerade das Hauptthema, sie zu wählen, eigentlich jetzt über Bord geworfen wurde?
So, wenn die FPÖ dann tatsächlich regieren sollte, was wird die Menschen in Österreich denn dann überraschen? Also welche Medienpolitik verfolgt diese Partei, abgesehen von der Umwandlung des ORF in den Staatsfunk?
Wenn man sich das Wahlprogramm der FPÖ anschaut, dann gibt es neben dem ORF ein weiteres Thema, das ihr wichtig ist. Sie fordert die Etablierung von neuen staatlichen Förderstrukturen, die den Aufbau einer alternativen Medienszene ermöglichen. Das heißt, sie möchte, dass künftig das Fördergeld nicht nur in die sogenannten Qualitätsmedien fließt, sondern daneben auch in alternative Medienkanäle. Dazu muss man anmerken, der FPÖ ist es in den vergangenen 10, 15 Jahren gelungen, ein eigenes Medienimperium aufzubauen aus sogenannten Alternativmedien. Das sind Projekte, die vor allem im digitalen Raum sehr aktiv sind und zu FPÖ personelle als auch ökonomische und inhaltliche Überschneidungen haben. Es gibt ausgewiesene Parteimedien, wie zum Beispiel FPÖ TV, das ist ähnlich wie AfD TV. Aber es gibt auch sehr viele Online-Seiten und Kanäle wie Auf 1 oder Info Direkt, die in der Regel eigentlich die Narrative der FPÖ oder die, man kann auch sagen, Propaganda der FPÖ betreiben. Und wenn man sich diese Forderung im Wahlprogramm anschaut, dann deutet vieles darauf hin, dass man diese Medien in Zukunft auch fördern möchte. Da stellt sich die Frage, ob sich die ÖVP wirklich darauf einlässt, denn da handelt es sich um Sender und Online-Kanäle, die entweder klare Verschwörungstheorien verbreiten oder auch von Expertinnen und Experten als rechtsextrem eingestuft werden. Also das halte ich noch für sehr fragwürdig, ob die ÖVP dem wirklich zustimmen wird. Aber es ist der FPÖ ein Anliegen, dass man neben den traditionellen Medien auch neue alternative Medienkanäle fördert.
Aber das muss ja nicht notwendigerweise schlecht sein. Letztendlich sind wir hier bei Übermedien auch ein alternativer Medienkanal. Wir arbeiten zwar nach den gleichen Prinzipien wie die etablierten Medien, der seriöse Journalismus, wie auch immer man es nennen mag. Ich fände das jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, wenn ein bisschen Staatsknete auf mich regnen würde.
Das finde ich auch. Also ich finde, an sich sagt der Begriff Alternativmedium noch nichts darüber aus, ob das Medium seriös ist oder nicht. Hier geht es aber um das Fehlen journalistischer Standards. Also wir können uns anschauen bei diesen Medien, da wird sehr häufig in Faktenchecks aufgezeigt, dass Desinformation verbreitet wurde. Wir können uns die Entscheidungen des Presserats anschauen, der diese Medien sehr oft schon wegen dem Fehlen journalistischer Sorgfaltsstandards verurteilt hat. Und das ist aber auch ein Problem, das wir in Österreich haben. Wir haben nach wie vor Förderungen, die sich nicht so sehr nach Qualitätsstandards richten, wie es eigentlich in der heutigen Zeit geboten wäre.
Also ORF schleifen, alternative Medien fördern, sofern sie Parteilinie entsprechen. Und dann machen wir es dem Orbán nach. Was hat Kickl damit gemeint?
Er hat gesagt, machen wir es dem Orbán nach. Er hat im Nachhinein dann gesagt, das war auf die Migrationspolitik bezogen. Allerdings gibt es innerhalb der FPÖ immer wieder, würde ich sagen, ein Kokettieren mit der illiberalen Demokratie. Wenn wir das auf die Medien beziehen, dann wissen wir, es gibt zwei wesentliche Faktoren, die zu einer Urbanisierung der Medienlandschaft beitragen. Das ist einerseits eine hohe Medienkonzentration und andererseits eine finanzielle Abhängigkeit vom Staat. Und beides finden wir in Österreich vor. Wir haben zwar eine vielfältige Medienlandschaft, aber sie ist in den Händen von einzelnen wenigen Akteuren. Das ist unter anderem die Kirche, dann der Raiffeisenkonzern, Also gibt es ein paar Player am Markt und da besteht die Gefahr, dass auch in Österreich es sehr schnell gehen könnte, die unabhängige Medienlandschaft auf Parteilinie zu bringen. Ich sehe es jetzt nicht unbedingt, dass das von heute auf morgen passiert, aber wir haben schon in der letzten Regierung von ÖVP und FPÖ beobachten können, dass einzelne Medien, würde ich sagen, tendenziell unkritisch waren, was die Regierung betrifft. Und diese Gefahr sehe ich derzeit durchaus wiedergegeben.
Nehmen diejenigen Medien, die gefährdet sind oder sich gefährdet sehen sollten durch eine Beteiligung der FPÖ an der Regierung, nehmen die das ernst genug?
Für meinen Begriff wurde in Österreich in den letzten Jahren zu wenig über die Frage diskutiert, wie gefährdet sind wir überhaupt. Also ich finde auch, wenn wir uns den Wahlkampf anschauen, dann war eigentlich diese Frage, könnte Österreich urbanisiert werden, kaum ein Thema. Was mich schon überrascht hat, weil, wie gesagt, es gab diesen Satz von Kickl, machen wir es dem Orban nach. Aber wir haben eigentlich gesehen, es wird in den Medien nicht wirklich angesprochen. Oder es wurde sogar bei manchen heruntergespielt. Also in einer Zeitung stand, dass das Unkenrufe sind, die von denen, die da warnen, dass Österreich autoritär werden könnte. Jetzt habe ich das Gefühl, ist schon gerade ein Wandel zu beobachten. Also auch in den letzten Tagen sieht man, dass diese ganze Frage jetzt von Demokratie und Pressefreiheit viel stärker ins Zentrum der Debatte rückt und auch der ÖVP-Spitzenkandidat Christian Stocker hat gestern gesagt, es gibt für die ÖVP rote Linien und da hat er neben der Rechtsstaatlichkeit ausdrücklich die Pressefreiheit genannt. Also das wird spannend in den nächsten Wochen. Ich halte es nicht für ausgeschlossen oder ich hoffe auch darauf, dass die Medienlandschaft da zusammenrückt. Allerdings, es gibt ökonomische Interessen zwischen den einzelnen Medien und die sind sehr unterschiedlich. Und es kann dazu führen, dass zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, wird der ORF entmächtigt, von Seiten der Verlegerinnen und der Verleger keine große Solidarität kommt.
Nur in Österreich oder auch in Deutschland? Weil was mir auffällt, ist also die Urbanisierung Österreichs, das ist zumindest in unseren Medien immer mal wieder ein Thema. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das unterberichtet gewesen wäre bei uns.
Ich habe das Gefühl, dass Deutschland da durchaus aufmerksamer nach Österreich blickt, wenn es um diese Fragen geht. Wir haben natürlich auch Medien, in denen das thematisiert wird. Aber wir haben zum Beispiel einen sehr mächtigen Boulevard und in dem hätte ich jetzt nicht wahrgenommen, dass solche Fragen in irgendeiner Form eine Rolle spielen.
Medienpolitik ist das eine, Medienstrategie ist das andere. Von hier aus hat man immer so ein bisschen den Eindruck, dass alles, was jetzt nicht so ein rechtskonservativer Fehlschluss ist, ist für die FPÖ irgendwie linksgrüne Manipulation. Ist das deren ganze Strategie, sich darüber zu beschweren, dass die anderen das Volk manipulieren wollen?
Das würde ich sagen, ist momentan ein globaler Trend im gesamten Rechtspopulismus. Also es gelingt einfach heutzutage durch die sozialen Medien, durch die eigenen Medienkanäle eine Parallelöffentlichkeit aufzubauen, wo alles, was nicht der eigenen Parteilinie entspricht, nur noch mit den Themen Wokeness, Erziehungsdiktatur und Ähnlichem in Zusammenhang gebracht wird. Und das finden wir bei der FPÖ genauso wie, glaube ich, in Deutschland, in den USA. Also es sind da einfach momentan Teilöffentlichkeiten, die nebeneinander völlig unterschiedliche Realitäten schaffen. Und die FPÖ war ein gewisser Vorreiter, würde ich sagen. Also die hat das sehr früh schon erkannt, diese Potenziale auch der sozialen Medien. Und das äußert sich mittlerweile auch dadurch, dass sie gar nicht mehr angewiesen ist auf traditionelle Medien.
Ist das wirklich so? Der autoritäre Populismus lebt ja auch von einer Opfererzählung über sich selbst. In dem Moment, wo die traditionellen Medien ihren Job nicht mehr ordentlich machen, also keine Kritik mehr üben, keine Fakten irgendwelchen Behauptungen entgegenzustellen, verlieren die aber doch auch einen großen Hebel, sich selbst zum Opfer zu stilisieren.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, das wird sich erst dann in der Regierung zeigen, ob man das ändern muss, die Strategie. Aber ich kann ein Beispiel geben. Die FPÖ hat zum Beispiel in den vergangenen Jahren mehrmals Sendungen abgesagt bei dem Privatsender Puls 4. Das war so ein Stammtischformat, wo jeder Spitzenkandidat kam, um mit Bürgerinnen und Bürgern zu diskutieren. Und Herbert Kickl hat diesem Sender abgesagt und ist zur selben Zeit stattdessen mit Alice Weidel bei Auf 1 aufgetreten, also hat diesem Verschwörungssender ein Exklusivinterview gegeben. Und das zeigt, man braucht eigentlich diesen Kanal gar nicht mehr. Also man braucht ein seriöses Medium nicht mehr und das Wahlergebnis gibt ihm ja auch irgendwo recht, weil offenbar sind nicht mehr so viele Zuseherinnen und Zuseher notwendig, dass man dorthin gehen müsste.
Warum, was stimmt eigentlich mit euch nicht? Warum verfängt das derart gut?
Ach, das beschäftigt viele in Österreich, die Frage. Ich glaube, dass wir im Unterschied zu Deutschland immer schon mit FPÖ ein anderes Verhältnis hatten. Und die FPÖ ist auch etabliert als Partei. Also sie war oft in Regierungen, sie ist derzeit in mehreren Landesregierungen vertreten. Das heißt, sie hat Strukturen aufgebaut und wird daher auch als Teil des politischen Establishments gesehen. Aber zugleich haben wir, glaube ich, gewisse Entwicklungen auch bei der FPÖ in den vergangenen Jahren zu wenig thematisiert. Also ich finde gerade dieser Aufbau der Parallelöffentlichkeiten oder auch gewisse Positionen und Äußerungen im Zuge der Corona-Pandemie hätten auch in der bürgerlichen Presse oder den bürgerlichen Medien zu einer stärkeren Diskussion darüber führen müssen, ist diese Partei überhaupt derzeit staatstragend? Also was bedeutet das auch, wenn zum Beispiel es immer heißt, die Wirtschaft fordert jetzt eine Koalition mit der FPÖ?
Es heißt ja auch gerne mal, dass Österreich Deutschland in Sachen autoritärer Populismus einige Jahre voraus ist. Bei uns wird den Medien gerne der Vorwurf gemacht, sie würden den autoritären Populismus zum Aufstieg verhelfen, indem sie nicht angemessen mit ihm umgehen. Wäre dieser Vorwurf Österreich berechtigt?
Naja, also der Boulevard steht immer wieder in der Kritik, dass er mitverantwortlich dafür sei, der FPÖ zum Aufstieg zu verhelfen. Das liegt natürlich daran, dass es da auch eine gewisse Wesensverwandtschaft gibt zwischen Boulevardjournalismus und Rechtspopulismus. Ich glaube dennoch nicht, dass man das so pauschal sagen kann. Also ja, natürlich, die Medien hatten in den vergangenen Jahrzehnten zum Beispiel auch bei Jörg Haider einen Anteil daran, dass er so groß wurde. Man hat ihn sehr gerne zum Beispiel auf die Titelseiten gehoben. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wirklich diese Kausalität ohne Medien kein Rechtspopulismus in der Form stimmt. Und ich finde auch, mit der heutigen Dominanz der sozialen Medien stehen wir auch vor ganz anderen Herausforderungen. Also ich glaube jetzt auch, so problematisch ich diesen Beitrag von Elon Musk in der Welt fand, ich glaube jetzt, dass das alleine noch nicht viel Einfluss darauf hat, dass die AfD bei der nächsten Wahl in Deutschland sehr gut abschneiden könnte.
Das würde bedeuten, die seriösen Medien könnten nicht verhindern, dass eine Partei wie die FPÖ oder wie bei uns die AfD oder jetzt auch das BSW aufsteigen.
Also so wie unsere Öffentlichkeit mittlerweile strukturiert ist und wie auch der digitale Raum funktioniert, also gestern haben wir erfahren, Facebook oder Meta baut seine Faktencheck-Teams ab, glaube ich nicht, dass es allein seriösen Journalismus liegt, den Rechtspopulismus zu verhindern. Aber der Journalismus könnte sich auf dieser Grundlage neu erfinden. Also da entsteht ja auch wieder eine Chance, dass dem Journalismus vielleicht in der Zukunft wieder eine wichtigere Rolle zukommt, als man vielleicht noch vor 5 Jahren gedacht hat.
So, die FPÖ kann nur in einer Koalition regieren. Das wird höchstwahrscheinlich die ÖVP sein. Du hast eben gesagt, die ÖVP, die hat so ein paar rote Linien noch. Gleichzeitig weiß man halt überhaupt nicht, inwieweit man denen noch vertrauen kann, weil die hatten noch eine ganz andere rote Linie vor ein paar Tagen. Ist im Zweifelsfall die ÖVP überhaupt stark genug, um die medienpolitischen Ambitionen der FPÖ zu verhindern?
Das Problem ist, die ÖVP ist einerseits in einer sehr schlechten Ausgangssituation, denn sie hat jetzt sehr lange versucht, mit SPÖ und NEOS eine Regierung zu bilden. Die ist gescheitert, das heißt, wenn das mit der FPÖ nicht klappt, dann muss sie Neuwahlen gehen und da startet sie mit einem sehr schlechten Wert, was zumindest die Umfragen betrifft. Das heißt, eigentlich hat sie ein Interesse, um zu überleben, dass diese Koalition zustande kommt. Gleichzeitig verlassen gerade sehr viele ÖVPler die mögliche künftige Regierung. Also in den letzten Tagen haben mehrere ÖVPlerinnen und ÖVPler gesagt, sie werden einer nächsten Regierung unter Kickl nicht zur Verfügung stehen. Angesehene alte ÖVP-Politikerinnen und Politiker äußern sich sehr kritisch über diese mögliche Koalition. Also ich würde sagen, diese Partei steht durchaus momentan in einer sehr heiklen Situation. Dennoch ist auch die FPÖ darauf angewiesen, dass diese Koalition jetzt zustande kommt. Denn wenn sie das nicht tut, dann kann es eventuell zu einer Expertinnenregierung kommen, dann kann es zu einer Neuwahl kommen mit anderen Spitzenkandidaten. Vielleicht kommen bei der ÖVP dann völlig neue Kandidaten wieder. Das heißt, auch die FPÖ hat ein gewisses Interesse, dass diese Koalition zustande kommt. Insofern, ich glaube, man wird schon in gewissen Bereichen Kompromisse schließen, aber derzeit ist die FPÖ auf jeden Fall in einer besseren Position und die ÖVP wird sich stark verbiegen müssen.
Wer könnte denn dann die österreichische Medienlandschaft, die österreichische Medienpluralität überhaupt noch hinreichend schützen?
Ich glaube, das ist eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft. Man merkt eine gewisse Politikmüdigkeit, man merkt auch, dass immer mehr Menschen auf Nachrichtenkonsum verzichten. Und ich glaube, von diesem Zustand müssen wir weg. Es wird einfach wichtig sein, die nächsten Jahre wachsam zu sein, sich ganz genau anzuschauen, was passiert auf gesetzlicher Ebene und wo kommt es möglicherweise zu Einschränkungen der Pressefreiheit. Und diese Aufgabe trifft sowohl den klassischen seriösen Journalismus wie auch die Zivilgesellschaft als Ganzes. Und unabhängig davon glaube ich, dass auch die Parteien, die jetzt in Opposition sind, sich auf der Medienebene überlegen müssen, was macht die FPÖ so erfolgreich? Warum ist es der FPÖ gelungen, eine eigene Parallelöffentlichkeit aufzubauen? Und wie können wir vielleicht Leserinnen und Leser, die nur noch FPÖ-Medien konsumieren, in irgendeiner Form wieder zurückholen? Also ich glaube, da haben auch die traditionellen und linken Parteien durchaus einiges in den vergangenen Jahren verabsäumt.
Luis Paulitsch, vielen Dank.
Gerne, danke für das Gespräch.
Dieser Podcast und ganz über Medien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich, dafür gibt's sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de. Und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.